es machen heute so viele Menschen Diät wie noch nie zuvor. Und gleichzeitig steigt das Gewicht in der Gesellschaft an. Das heißt, das passt irgendwie nicht. Wie kann es denn sein, dass so viele Menschen Diät machen, aber gleichzeitig spricht man von der sogenannten Adipositas-Epidemie?
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin Tino und heute spreche ich mit der psychologischen Psychotherapeutin Dr. Julia Tank über Körperbilder, Diätkultur und warum wir oft unzufrieden mit uns selbst sind. Wir reden unter anderem über den Anti-Fat-Bias, warum Diäten meistens mehr schaden als helfen und werfen auch einen Blick auf Social Media, Sendungen wie Germany's Next Topmodel und ordnen Trends ein, wie die Abnehmspritze Ozempic. Am Schluss hat Julia natürlich auch noch jede Menge Tipps geteilt, wie wir ja ein besseres Verhältnis zu unserem Körper entwickeln können. Also bleibt dran, es wird ehrlich, spannend und richtig wichtig. Hey Julia, willkommen bei Echt und Unzensiert.
Hi Tino, ich freue mich sehr. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Wie geht's, wie steht's?
Ja, gut geht's, gut geht's. Also ich hatte diese Woche eine Zahn-OP, bin dann noch so ein bisschen, sag ich mal, nicht ganz fit, aber ansonsten geht's mir super. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich hoffe, dass mit deinem Zahnfleisch oder was auch immer, das macht heute keine großen Probleme, aber das kriegen wir hin. Julia, während der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, wie viele Leute sind denn überhaupt oder wie viele Leute haben mit einem Körperbild zu strugglen, was nicht so toll ist? Sind das nicht irgendwie alle?
Die meisten tatsächlich. Also ich würde es jetzt nicht pauschalisieren auf alle, weil das ist natürlich immer schwierig, aber es sind mehr, als man denkt. Und wir wissen aus unterschiedlichen Studien, dass es zum Beispiel bei Frauen der Fall ist, dass etwa 2/3 unzufrieden sind, mal mehr, mal weniger mit dem gesamten Körper, mit dem Gewicht oder auch mit einzelnen Körperpartien. Bei Männern bezieht sich die Unzufriedenheit eher auf die Muskelmasse, also wenn wir Geschlecht jetzt binär denken, aber auch bei nicht-binären Menschen, auch da finden wir Körperunzufriedenheit. Und deswegen ist das eher die Regel als die Ausnahme. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, wenn das so viele Menschen betrifft, dann kann es ja irgendwie kein individuelles Problem sein, sondern dann muss irgendwas an der Gesellschaft dafür sorgen, dass so viele Menschen unzufrieden sind mit dem Körper, mit dem eigenen Aussehen. Und es kann eben nicht sein, dass ich alleine dann schuld dran bin, dass das so ist, sondern wir sollten uns die Frage stellen, welche Faktoren, welche Bedingungen führen dazu, dass so viele Menschen auch Struggles haben mit dem Aussehen und mit dem Körper.
Ja, dann lass uns da gerne direkt reingehen. Was ich krass finde, ganz viele Menschen fangen schon in total jungen Jahren an, sich unwohl zu fühlen. Ich weiß nicht, da habe ich gehört, selbst Fünfjährige fangen an mit Diäten, manchmal sogar schon. Wie kommt sowas zustande?
Ja, genau. Also auch da, das ist auch nochmal ein Zeichen dafür, dass das wirklich auch viele Faktoren sein müssen, die damit reinspielen, dass so junge Kinder schon anfangen, sich unwohl zu fühlen im eigenen Körper. Man muss sagen, eine Diät ist letztlich der Ausdruck auf der Verhaltensebene von Unzufriedenheit mit dem Körper. Und bevor jemand eine Diät macht, ist natürlich innerlich schon einiges passiert, bevor die Entscheidung getroffen wird, jetzt ändere ich was, ne? Oder jetzt versuche ich abzunehmen oder auch zuzunehmen, Muskelmasse aufzubauen, was auch immer dahinter steckt. Das heißt, da passiert innerlich ganz viel. Und da ist es eben so, dass wir wissen, dass bei kleinen Kindern es schon der Fall ist, dass die anfangen, sich unwohl im eigenen Körper zu fühlen. Also Mädchen entwickeln in der Regel so eine Art Schlankheitsstreben, so nennt sich das. Bei Jungs ist es eher in Richtung Muskelstreben, weil wir da auch eben wissen, dass da unterschiedliche Körperideale eine Rolle spielen. Ja, und die sind eben sehr stark gesellschaftlich geprägt und auch medial geprägt. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie kommen so kleine Kinder überhaupt in Berührung mit diesen Körperidealen, ne? Das sollte ja wahrscheinlich, würden alle Eltern sagen, ja, eigentlich möchte ich nicht, dass mein Kind so früh irgendwie so ein Körperideal mitkriegt. Und wenn man sich da Kindermedien anschaut, dann sehen wir da, dass das schon ganz früh unbewusst durch Kindermedien vermittelt wird. Also, dass wir zum Beispiel auch in Kinderbüchern oder auch in Kinderfilmen häufig Charakterzüge finden bei bei den Charakteren, die dann eher beliebter und erwünschter sind und andere Charaktere, die eher als sozial unerwünscht und als unbeliebt, als gemein zum Beispiel dargestellt werden. Und das ist dann oft verknüpft mit dem Aussehen dieses Charakters. Und das ist, da finden wir in Studien zum Beispiel, dass in Kinderliteratur oder auch in Kinderfilmen die Bösewichte, ne, die Unbeliebten, dass die eher als dick und als dann auch mit bestimmten negativ assoziierten Eigenschaften dargestellt werden. Und so prägen Kinder natürlich schon, werden Kinder schon früh geprägt mit so einem Bild von, okay, ich möchte beliebt sein, ich möchte nett sein, ich möchte dazugehören. Und das sind dann eben die Charaktere, die eben dann diesen Körpernormen entsprechen in den Kindergeschichten. Und da geht das dann schon los. Aber nicht nur da, ich rede jetzt einfach mal weiter, Tino, wenn du noch irgendwie mich unterbrechen willst, ja, jederzeit. Aber nicht nur die Kindermedien spielen da eine große Rolle, sondern auch das Elternhaus tatsächlich, weil wir natürlich auch alle in einer Gesellschaft leben, die sehr gewichtszentriert denkt, ja. Und das geht los beim Kinderarzt, das geht dann, das Kind wiegt oder beispielsweise auch schon Kommentare zum Aussehen, zum Gewicht des Kindes abgibt. Aber auch Eltern, die oft gar nicht aus einer bösen Absicht heraus, sondern oft aus Sorge, auch dann zum Beispiel besorgt sind, dass das Kind dick werden könnte oder zu dick sein könnte schon in dem Kindesalter. Und dann aus einer Sorge heraus zum Beispiel dem Kind auch sagen, Mensch, das ist das mal lieber nicht mehr, ne, sonst passiert, wirst du dick oder sowas, ne? Und so prägen Eltern natürlich auch aufgrund einer Sorge schon das so ein Idealbild in dem Kind. Das Kind lernt dann quasi, Mama hat mich mehr lieb, wenn ich dünn bin, wenn ich schlank bin. Und Kinder versuchen natürlich immer, von Mama und Papa lieb gehabt zu werden. Und wenn dann eben solche Kommentare aus einer guten Absicht vielleicht auch, ne, gut gemeint, das Kind hört und oft hört und auch wenn die Mama dann zum Beispiel selber auf Diät macht, ne, oder auch selber schlecht über den eigenen Körper spricht und sagt, oh, da sehe ich aber dick drin aus oder oh, das ist ja total unvorteilhaft, oh, ich muss unbedingt abnehmen, ne, solche Kommentare, auch gar nicht unbedingt nur zum Kind, sondern auch über den eigenen Körper, prägen das Kind auch immens, ja, ja. Und auch das wissen wir, dass dieses sogenannte Modelllernen, Eltern stellen immer ein Modell dar für das Kind, dass Kinder ganz viel lernen über das, was die Eltern vorleben und da merken wir schon, dass es ein total komplexes Thema und da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle.
Ja, eine Sache, die man da schon rausgehört hat, ist, der sogenannte Anti-Fett-Bias ist in unserer Gesellschaft verankert. Kannst du noch mal genauer erklären, was dahinter steckt?
Genau, also der Anti-Fat-Bias ist im Prinzip das, dass wir Menschen, die dick sind, anders bewerten als Menschen, die schlank sind. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sie dick sind oder eben auch schlank sind, ja. Und da schreiben wir dann Menschen bestimmte Eigenschaften zu und es gibt einmal den impliziten, also den unbewussten Anti-Fat-Bias, der uns gar nicht so klar ist, und auch den expliziten Anti-Fat-Bias, also das, was wir auch über dicke Menschen denken, dass wir zum Beispiel auch sagen, also ÄrztInnen sagen beispielsweise, ne, auch wenn sie befragt werden, dass sie glauben, dass dicke Menschen weniger umsetzungswillig sind, also eine geringere sogenannte Compliance haben. Die Dinge, die man ihnen sagt, dass die eher selten umgesetzt werden im Vergleich zu schlanken Personen. Das ist zum Beispiel ein expliziter Anti-Fat-Bias, der auch so abrufbar ist, ne, wenn man die Personen befragt, die das dann auch sagen würden. Ich will jetzt gar nicht alle ÄrztInnen hier in einen Topf schmeißen, aber eben das zeigt sich, dass das so ein Vorurteil ist, was häufig über dicke Menschen vorherrscht, die setzen das weniger gewissenhaft um, was man ihnen sagt, ja. Und impliziter Anti-Fat-Bias wäre zum Beispiel sowas wie, da hat man untersucht, wie wir, wenn wir jemand Dickes irgendwo sitzen sehen, wie Menschen sich dann verhalten. Und da konnte eben auch gezeigt werden, dass Menschen sich eher weiter wegsetzen von dicken Menschen als von schlanken Menschen, was nicht bewusst abrufbar ist. Ja, die Person würde jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ja, ich habe mich jetzt dahin gesetzt, weil da sitzt eine dicke Person. Aber es zeigt sich eben über Studien hinweg, dass das oft der Fall ist, dass wir uns unbewusst weiter wegsetzen. Und das ist eben auch so ein impliziter Anti-Fat-Bias, der vorherrscht bei ganz vielen Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass dieser Anti-Fat-Bias auch dazu beiträgt, dass Menschen aufgrund ihres Gewichts in unserer Gesellschaft diskriminiert werden, ja, stigmatisiert werden, schlechter behandelt werden in diversen gesellschaftlichen Bereichen. Und das trägt natürlich dazu bei, dass dicke Menschen nicht gesünder werden, sondern eher kränker gemacht werden, als sie sind.
dünn sein wird ja auch oft mit gesund sein verknüpft. Aber das ist ja eigentlich auch voll der Trugschluss, ne?
Absolut. Also man kann nicht anhand des Körpergewichts sagen, ob ein Mensch gesund oder ungesund ist. Ja, ich arbeite beispielsweise gewichtsneutral. Das heißt nicht, dass ich das Körpergewicht nicht beachte, ne? Das ist auch so ein häufiger Kritikpunkt. Ja, ihr könnt ja nicht jetzt alles ausklammern, weil ein hohes Körpergewicht ist ja ein Risikofaktor für bestimmte Krankheiten. Darum geht's gar nicht. Also es geht gar nicht darum, dass man das verneint oder sagt, diese Zusammenhänge existieren nicht oder die ignoriere ich. Aber ich betrachte den Menschen auf mehreren Ebenen und nicht nur aufgrund des Gewichts. Und das findet eben häufig statt. Es finden häufig Blickdiagnosen statt. Im Übrigen beim untergewichtigen Menschen gleich auch, ne? Also auch da finden wir das, dass sie schnell in eine Schublade gepackt werden. Allerdings muss man dazu sagen, dass sehr, sehr dünne Menschen keine strukturelle Diskriminierung in der Gesellschaft erleben. Sie erleben zum Beispiel Skinny-Shaming, also Kommentare zum Körper ungefragt, ne, die auch verletzend sein können, die auch übergriffig sind. Aber sie werden eben nicht strukturell in Medien, in zwischenmenschlichen Beziehungen, beim Arzt und so weiter diskriminiert, so wie es bei dicken Menschen der Fall ist. Da muss man ganz klar unterscheiden. Aber in beide Richtungen können wir keine Blickdiagnosen stellen, dass wir sagen, okay, die Person ist irgendwie untergewichtig oder die Person ist mehrgewichtig und deswegen ist die Person krank, ja, sondern es ist immer wichtig, auch verschiedene Aspekte mit einzubeziehen und ein hohes Körpergewicht beispielsweise, auch dazu gibt es ganz viele Untersuchungen, die gucken, okay, es ist ja nun mal so, dass Diäten offenbar nicht dazu führen, dass auf einmal alle Menschen schlank sind, weil wenn wir uns die Anzahl an Diäten anschauen, die heute durchgeführt werden im Vergleich zu vor 20, 30, 40 Jahren, es machen heute so viele Menschen Diät wie noch nie zuvor. Ja. Und gleichzeitig steigt das Gewicht in der Gesellschaft an. Das heißt, das passt irgendwie nicht. Wie kann es denn sein, dass so viele Menschen Diät machen, aber gleichzeitig spricht man von der sogenannten Adipositas-Epidemie. Ich mag diese Bezeichnung überhaupt nicht, aber ich nenne sie jetzt mal, weil man das oft liest in den Medien. Ja. Und da ist schon mal ganz wichtig zu sagen, das zeigt ja nochmal, dass Diäten nicht die Lösung für das Problem sind und trotzdem werden sie immer weiter propagiert. Also es ist total absurd, ja, ne? Wenn total. Man sich mal die Zahlen anschaut. Und deswegen ist es so wichtig zu gucken, dicken Menschen jetzt zu sagen, ja, du musst abnehmen. Das haben wir irgendwie versucht, das führt ja nicht zum Ziel. Ja, deswegen ist die Frage, wenn jemand auch einen Leidensdruck hat und sagt, ich möchte gerne abnehmen, was kann man denn dann tun? Also wie kann man denn einer Person wirklich auch helfen, ja, gesunder oder ein gesundheitsförderliches Verhalten an den Tag zu legen? Und da zeigt sich eben, dass es nicht um das Gewicht an sich geht, sondern es geht darum, gesundheitsförderliches Verhalten in den Alltag zu integrieren. Und dazu zählen eben verschiedene Dinge. Beispielsweise, ne, das sagt auch die WHO, ausreichend Obst und Gemüse essen, ne, mindestens 5-mal am Tag Obst und Gemüse essen, ausreichend bewegen. Und mit bewegen ist eben kein Hochleistungs-Cardio-Workout gemeint, sondern Bewegung kann auch ein Spaziergang sein. Es kann auch Alltagstätigkeiten können es sein. Es kann sein, ich gehe tanzen. Ja, also alles Mögliche, was Bewegung ist. Es muss nicht nur Sport sein. Und eben dann auch eben wenig Alkohol trinken, nicht rauchen. Und da hat sich gezeigt, wenn Menschen diese gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen umsetzen, ist es am Ende nicht mehr relevant, welchen BMI die Person hat. Weil dann ist die sogenannte Mortalitätsrate, also die Sterblichkeitsrate, unterscheidet sich dann nicht mehr zwischen den Gewichtsgruppen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir nicht nur immer auf dieses Gewicht gucken, sondern dass wir mal Gesundheit breiter definieren und gucken, wie können wir Menschen wirklich helfen, anstatt ihnen immer zu sagen, du musst dich mehr anstrengen, die nächste Diät habe ich hier für dich. Und wenn du es wirklich willst, dann liegt's an dir und du hast es in der Hand. Das ist eben nicht der Fall.
Total. Und mentale Gesundheit spielt halt auch einen riesigen Teil dazu bei, gesund zu sein.
Absolut, genau. Gesundheit ist nicht nur körperlich zu denken, sondern auch mental. Und auch die WHO definiert Gesundheit eben aus der Kombination aus physischer Gesundheit, also das Körperliche, der mentalen Gesundheit, aber auch der sozialen Gesundheit. Und das wissen wir auch spätestens seit dem Lockdown, dass dieses ganze Soziale, ne, wenn das wegfällt, wie es uns dann geht, also dass wir soziale Wesen sind. Natürlich gibt es Menschen, die sind introvertierter und Menschen, die sind extrovertierter, aber wir haben alle ein Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit und nach Verbundenheit. Und das ist auch relevant für unser Gesundheitserleben, ne? Und deswegen da noch mal wirklich zu gucken, tun wir dicken Menschen nicht eher Unrecht, wenn wir immer nur auf dieses Gewicht gucken? Und geht es nicht vielmehr darum zu gucken, okay, wie können wir auch die mentale Gesundheit von Menschen, die mehrgewichtig sind, die sowieso schon an allen Ecken in der Gesellschaft Ausgrenzung erleben, Stigmatisierung erleben, wie können wir die eher unterstützen, anstatt nochmal draufzuschlagen und sagen, jetzt streng dich mal mehr an?
Total. Als wir über die Kinder gesprochen haben, kam schon raus, Medien sind ein riesiger Anteil oder die haben einen riesigen Anteil daran, dass das eigene Körperbild manchmal nicht so schön wahrgenommen wird. Ich finde, eine Studie aus den Fidschi-Inseln bringt das ganz gut rüber. Magst du die nochmal erzählen?
Ja, sehr gerne. Die finde ich auch eine meiner Lieblingsstudien, weil die wirklich so, kann man so gut greifen, ne? Mhm. Und zwar, ich meine, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr die gemacht wurde, ich meine irgendwie in den 80ern irgendwie so, ne? Und zwar hat man auf den Fidschi-Inseln, bevor das Fernsehen dort eingeführt wurde, geschaut, wie viele Menschen haben Struggles mit dem Körper, haben essgestörtes Verhalten, haben vielleicht auch eine Essstörung, ne? Und das hat man dann untersucht und verglichen mit der Zeit, nachdem das Fernsehen eingeführt wurde. Und da hat man herausgefunden, dass durch die Einführung des Fernsehens, also das war dann wirklich auch gut darauf zurückzuführen, dass seit der Einführung des Fernsehens die Körperunzufriedenheit und die essgestörten Verhaltensweisen und auch so diese Vergleiche mit diesen Idealen, die da präsentiert werden, signifikant angestiegen sind und dass wir auch signifikant höhere Essstörungswerte dann hatten. Also da sehen wir nochmal, weil viele sagen, ja, ich weiß nicht, und das sind ja auch andererseits, ne, die sind ja nur die Medien und ich sehe das, aber irgendwie, ja, weiß ich ja, dass das alles nicht so echt ist. Aber trotzdem spielen die Medien die größte Rolle in der Übermittlung von Schönheitsidealen. Das muss man sich mal bewusst machen, ja. Die Medien sind der allergrößte Einfluss darauf, was wir als schön und als erstrebenswert wahrnehmen. Das wird uns durch die Medien gezeigt. Und die Medien haben über die letzten Jahre immer größeren Raum eingenommen. Also wenn wir mal überlegen, noch vor 20 Jahren, also wenn ich jetzt mal so an meine Kindheit zurückdenke, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, Tino, ich bin 37. Und als ich in die Schule gegangen bin, und wir hatten weder Smartphones, noch gab es irgendwie Internet, das gab es alles nicht, ne? Und wenn ich jetzt meine Nichten mir anschaue zum Beispiel, schöne Grüße an der Stelle, wenn sie sich das anhören, die sind jetzt 17 und 13 und die sind mit diesem Smartphone, die sind damit groß geworden, die können sich das gar nicht mehr vorstellen. Ich habe letztens mit denen auch darüber gesprochen, habe gesagt, Mensch, ich überlege gerade, ne, was habe ich eigentlich gemacht, wenn ich aus der Schule gekommen bin? Weil das Erste, was die machen, ist Handy.
Ja, klar.
Ne? Also, und dann auch, was würdest du eigentlich machen, wenn du dein Handy nicht hättest? Wenn du jetzt aus der Schule kommst und dann hast du dein Handy nicht, was würdest du machen? Da gucken die einen an und wissen gar nicht, was sie sagen sollen, ne?
Gibt ja auch kein Viva mehr. Also es war bei mir zumindest so. Ich bin nach Hause gekommen, habe Viva geguckt. Aber ja, total. Ich finde es auch super gruselig.
Wie viel Raum das einnimmt mittlerweile und wie, also es gibt ja nicht mehr nur das Fernsehen, sondern wir haben YouTube, wir haben irgendwie alle sozialen Medien, wir wir sind über WhatsApp mit allen permanent connected, wir können auch jederzeit, keine Ahnung, Freunde aus jeder Stadt erreichen. Also das ist ja wirklich, man ist ja so aufs Handy auch getrimmt mittlerweile.
Total. Ja.
Und genau, aber nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, über die Medien werden eben diese absolut unrealistischen Körperideale vermittelt und eben schon sehr, sehr früh, ja, und daher ist es so wahrscheinlich auch, dass durch diesen Anstieg und durch diese stärkere Nutzung von Medien wir auch sehen, dass Menschen und auch vor allem immer jüngere Menschen unzufrieden sind mit dem eigenen Aussehen. Und das zeigt sich am Ende auch an der Anzahl an Schönheits-OPs. Wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen, einmal um eine Zahl zu nennen, in den letzten 10 Jahren hat sich die Anzahl an Schönheits-OPs, die durchgeführt wurden, verdoppelt. Ja, und nicht, weil wir heute alle hässlicher sind, sondern woher kommt das? Weil uns permanent das Gefühl gegeben wird, wir sind nicht gut genug, wir müssen uns noch weiter optimieren und natürlich auch eine Riesenindustrie dahinter steckt. Und ne, diese Zahlen sprechen, finde ich, für sich.
Total. Würdest du sagen, das ist ein Phänomen der westlichen Welt oder gibt's das auch in anderen Kulturen?
Also es ist schon eher ein Phänomen der westlichen Welt und es ist auch natürlich ein sehr privilegiertes Vorgehen, ne? Also dass ich in der Lage bin, zum Beispiel überhaupt einen Schönheitseingriff vorzunehmen, ist ja eine sehr privilegierte Ausgangssituation. Ja, also Menschen, die zum Beispiel in Armut leben, die haben ganz andere Probleme. Ne? Und deswegen sehen wir auch, es ist irgendwo so ein Phänomen, was viele, die privilegiert sind, dass wir da eben immer diesen stärkeren Fokus auch noch besser, noch perfekter, noch schöner sein zu müssen, wo aber natürlich auch eben diese ganze Industrie dahinter steckt. Und es ist vor allem auch immer zugänglicher geworden. Wenn wir mal überlegen, so vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, ne, da war das noch eher die Ausnahme, dass man mal irgendwie mitbekommen hat, dass jemand eine Schönheitsoperation gemacht hat. Und heute, wenn ich jetzt hier in Hamburg zum Beispiel durch einen Stadtteil laufe, wo der halt sehr in ist, sage ich mal, da sieht man auch so Walk-in-Studios, ne, kannst einfach reingehen und Botox oder irgendein Filler oder so, ne, so diese minimalinvasiven Eingriffe, die sind extrem angestiegen.
Ja.
Und vor allem auch häufig nach Vorbildern von Social Media und auch bei jungen Menschen vor allem. Das heißt, es wird immer mehr normalisiert. Also wir sehen auch auf Social Media oft, dass damit Rabattcodes geworben wird oder Kliniken beworben werden, Ärzte beworben werden, die das bei der Person durchgeführt haben. Dass das dadurch natürlich auch irgendwo als normal angesehen wird. Ne? Wenn ich das immer wieder sehe, dann, das wissen wir auch, dass das, was wir immer wieder sehen, das verinnerlichen wir und das finden wir irgendwann normal. Ne?
Ja, klar.
Und ich sehe das zum Beispiel, wenn ich Menschen, die nicht auf Social Media unterwegs sind, beispielsweise meine Tanten, Onkel, die schon ein bisschen ältere Generation, ne? Wenn ich denen das zeige, was da auf Social Media zum Beispiel so normal ist, die sagen, oh, wie sieht das denn aus? Das ist ja total unnatürlich. Die sehen das nicht täglich und deswegen fällt denen das auf. Und wenn wir eben damit so groß werden und damit sozialisiert werden, dann fällt uns gar nicht mehr auf, wie unnatürlich das auch ist. Diese ganzen Filter, die Social Media uns ja auch permanent zeigt, ne, die wir immer jederzeit einsetzen können, die dann auch das Gesicht verändern und die dann dazu führen, dass wir das als normal ansehen und dass dann auch immer jüngere Menschen sagen, okay, ich möchte so aussehen wie die Influencerin sowieso oder wie durch diesen Filter und dann eben auch den Schritt zur Schönheits-OP gehen. Ne? Und deswegen, das hängt alles irgendwo miteinander zusammen, dass natürlich auch diese ganze Industrie davon lebt, uns das Gefühl zu geben, dass wir so, wie wir sind, nicht gut genug sind.
Ja, total. Du hast dich auch mit deutschen TV-Shows auseinandergesetzt, die da manchmal auch in der Kritik stehen, diesbezüglich zum Beispiel Germany's Next Topmodel.
Mhm.
Die brüsten sich ja seit ein paar Jahren mit dem Label Diversität. Würdest du sagen, sowas macht einen gravierenden Unterschied oder macht das die Sendung nicht weniger toxisch?
Also ich glaube, die Sendung hat schon so viel Schaden in der Vergangenheit angerichtet, dass ich nicht weiß, ob die das überhaupt nochmal gut machen können, sage ich mal. Also auch da gibt's ja viele Untersuchungen, die zeigen, dass Germany's Next Topmodel einen Einfluss bei vielen, also vor allem die früheren Sendungen, bei vielen dazu beigetragen hat, dass sie ein negatives Körperbild oder auch eine Essstörung entwickelt haben. Auch Heidi Klum als Person, die Art und Weise, wie sie da auftritt, wie sie die Mädchen oder die Teilnehmerinnen auch bewertet, ne, dass das ganz stark wirkt, vor allem auf junge Menschen. Und ich verstehe das, dass man darauf reagiert, aufgrund der Kritik. Aber wir haben zum Beispiel auch an der Uni Osnabrück eine Studie gemacht über Germany's Next Topmodel, wie es jetzt auch ist, ne, über die Folgen, die ja in Anführungsstrichen divers sein sollen. Und soweit ich weiß, wurde die jetzt gerade veröffentlicht oder ist gerade dabei, aber da kam zumindest auch raus, dass die Menschen, die das gucken, sich danach eher unwohler fühlen im eigenen Körper, weil die meisten, die da mitmachen, ja trotzdem noch dieses gewisse Idealbild erfüllen. Ne? Dann ist eine quotendiverse Teilnehmerin dabei und der Rest ist aber trotzdem ja noch dieses, hat ja immer noch dieses extreme Ideal verkörpert und auch die Juroren und ne, also es geht da ja wirklich permanent ums Aussehen und auch das tut uns ja als Gesellschaft nicht gut.
Ja. Ja, ich finde es auch immer spannend. Dann ist da ein Kunde am Start, der vergibt einen Job und natürlich wieder an die Norm schöne, schlanke Kandidatin. Also da werden irgendwie auch nie die diversen Leute gecastet.
Ja,
also ich finde auch generell im Marketingbereich müssen die Leute, glaube ich, auch mal aufwachen, wie wichtig Werbung ist, wie wichtig auch da gewisse Formulierungen sind. Du hattest in der Instagram-Story einen Reel geteilt von Charlotte Kurt.
Ja.
Und die hat von McFit eine Werbung geteilt, da stand eiskalt, erst die Arbeit, dann der Sommer.
Ja.
Also das, wie kann denn sowas noch passieren?
Ja, Sinnbild, ne, für diese gewichtszentrierte Gesellschaft und auch Sinnbild für das, was die Diätkultur uns vermittelt, von wenn du schlank bist, dann erst kannst du glücklich sein, dann bist du selbstbewusst, dann findest du einen Partner, dann hast du einen guten Job. Also auch diese wahllose Verknüpfung von einem Körperideal mit sozial erwünschten Eigenschaften, die dann ganz bewusst passiert, ne? Auch unter anderem in dieser Werbung. Wie war das nochmal? Du hattest den Satz gerade gesagt, erst die Arbeit, dann der Sommer.
Ja.
Ne? Also erst, wenn du schlank oder muskulös oder beides bist, bestenfalls. Das ist ja auch so geil, dass bei Frauen mittlerweile nicht mehr nur reine Schlankheit, sondern du musst jetzt auch noch gefälligst muskulös sein, definiert. Also es reicht nicht mehr, wenn du nur dünn bist. Du musst jetzt auch trainieren gehen. Auch das sind ja wieder so zusätzliche Anforderungen. Ne? Es wird gefühlt immer mehr. Also es reicht nicht mehr das eine, es wird immer mehr, immer härter. Und das sehe ich auch in meiner Praxis. Also dass, wenn ich mit Patientinnen arbeite, dass da wirklich auch dieses schlank-muskulöse Ideal mittlerweile verfolgt wird. Ne? Also wirklich auch der Wunsch, schlank und trainiert zu sein. Genau, aber was du gerade gesagt hast, das ist ein ganz aktuelles Beispiel. McFit, größte Fitnesskette in Deutschland, soweit ich weiß, werben mit solchen Slogans. Und ne, und ich finde, Charlotte hatte das auch total gut gesagt. Es wäre doch mal irgendwie ein bisschen innovativer, einfach zu sagen so, hey, wir machen jetzt mal eine ganz andere Nummer und wir sagen mal, alle Körper sind bei uns willkommen und du sollst dich bei uns sicher fühlen und wir machen mal was anderes, als wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben. So, ja. Also das wäre doch mal eine Innovation.
Total, ja. Und ja, es richtet einfach extrem Schaden an, das ganze Ding. Also Essstörungen sind natürlich so das Naheliegendste, was dann in den Kopf kommt, ist auch weit verbreitet. Viele denken da tatsächlich, Magersucht wäre das Verbreitetste, aber das ist gar nicht so, ne?
Nee, genau, das ist gar nicht so. Magersucht ist tatsächlich die seltenste Essstörung. Und viele fragen sich dann, warum wird denn dann immer nur über Magersucht gesprochen? Das liegt einfach daran, dass Magersucht die gefährlichste im Sinne von die höchste Sterblichkeitsrate hat aller Essstörungen. Aufgrund des kritischen Untergewichts versterben im Schnitt eine von 10 Betroffenen an der Erkrankung. Und deswegen wird da auch so viel drüber gesprochen, weil gleichzeitig die Behandlung der Anorexia nervosa, also der Magersucht, sehr unbefriedigend ist. Also wir haben da hohe Rückfallraten, wir haben eine hohe Chronifizierungsgefahr. Also die bestehende Therapie ist sehr unbefriedigend zum Stand jetzt. Und daher, das ist eben so ein bisschen das Problem. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass man die Essstörung vermeintlich auch der Person ansieht, ne, aufgrund des Untergewichts. Ja. Bei der Bulimie, also bei der Essbrechsucht, ist es so, dass die Betroffenen in der Regel normalgewichtig sind. Denen sieht man das also nicht an, dass sie eine Essstörung haben. Und deswegen werden die auch oft gar nicht so gesehen und auch oft nicht ernst genommen, weil das Umfeld dann denkt, wieso, du isst doch, ne, und du hast doch ein normales Gewicht, du kannst ja keine Essstörung haben. Auch da nochmal, wir sehen Menschen ihre Essstörung nicht an. Ja, wir dürfen das ruhig glauben, wenn sich jemand uns öffnet, dass die Person da wirklich auch Schwierigkeiten mit hat und müssen ja das nicht in Frage stellen, weil wir selber irgendwie Vorurteile haben, wie jemand aussehen muss, der eine Essstörung hat. Im Übrigen nicht nur bei Essstörungen, auch bei anderen psychischen Störungen, ne? Dass wir auch glauben, jemand mit einer Depression lacht nicht oder solche Vorurteile. Auch das stimmt natürlich nicht. Es gibt nicht die Essstörung, es gibt auch nicht die Depression, sondern das zeigt sich in verschiedensten Auftretungen, ja, Möglichkeiten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir merken, psychische Erkrankungen sollten wir ernst nehmen, genauso wie körperliche, und Menschen unterstützen, wenn sie sich uns öffnen.
Was ist denn die verbreitetste Essstörung, die es gibt?
Am häufigsten ist die sogenannte Binge-Eating-Störung. Die ist auch erst seit neuestem tatsächlich, oder die neueste aller Essstörungen in dem Diagnosesystem, mit dem wir arbeiten, weil danach müssen psychische Störungen eben diagnostiziert werden, damit sie auch behandelt werden können und die Behandlung auch als medizinische Behandlung von der Krankenkasse bezahlt wird. Und die sogenannte Binge-Eating-Störung zeichnet sich eben dadurch aus, dass Menschen Essanfälle haben, regelmäßig über einen gewissen Zeitraum. Also es reicht nicht, dass ich einmal im Jahr einen Essanfall habe, sondern es muss eine gewisse Häufigkeit da sein über eine Dauer und auch ein Leidensdruck natürlich vorhanden sein bei der Person, ja. Und das ist etwas, was am öftesten vorkommt und wo wir auch wissen, dass die Zahlen zwischen Frauen und Männern sich gar nicht unterscheiden. Sonst denkt man ja oft, Essstörung ist so ein Frauenthema. Bei der Binge-Eating-Störung ist es nicht so. Also da ist es ungefähr gleich verteilt. Genauso viele Männer leiden unter einer Binge-Eating-Störung und oft spielt da auch viel, also spielen da viele andere Dinge eine Rolle. Es geht gar nicht nur um das Essen. Das ist auch was, was viele gar nicht wissen. Viele denken, ach, du musst einfach mal weniger essen, ne, zu der Person dann oder zu einem Menschen, der im Untergewicht ist. Ach, iss einfach mal mehr. Und wenn die Person dann mit dem Gewicht in dem Bereich ist, wo ich von außen denke, ach ja, dann ist ja jetzt alles gut, dann muss es der Person auch gut gehen. Das ist eben oft nicht der Fall, weil das Essen eben für vielfältige Funktionen eingesetzt wird. Also von Emotionsregulation über Kontrolle, über irgendwie Umgang mit Stress, ja, Selbstwertthemen, die damit reguliert werden. Also es sind viele Dinge, die eine Rolle spielen. Es geht nicht nur um das Essen und deswegen ist es so wichtig auch, dass Menschen, die das Gefühl haben, ich habe da wirklich ein Problem, dass die auch sich Hilfe holen. Und da kommen wir zum nächsten Problem, dass es viel zu wenig Therapieplätze gibt, aber trotzdem an der Stelle die Ermutigung von meiner Seite. Viele stellen sich die Frage, steht mir das wirklich zu? Bin ich krank genug oder nehme ich vielleicht jemanden einen Therapieplatz weg? Diese Entscheidung müsst ihr nicht für euch treffen. Dafür gibt es Fachpersonen, die das einschätzen. Und wenn Fachpersonen zu der Entscheidung kommen, dass da eine psychische Störung vorliegt, dann steht dieser Person auch ein Therapieplatz zu.
Kannst du mal den Unterschied erklären zwischen gestörtem Essverhalten und Essstörung?
Ja, das ist auch ein fließender Übergang, muss man sagen. Also gestörtes Essverhalten ist sehr weit verbreitet, wie wir jetzt, glaube ich, auch schon gemerkt haben. Viele Menschen zeigen gestörtes Essverhalten, angefangen mit irgendwie, ich verbiete mir bestimmte Lebensmittel, so in Richtung, ne, was weiß ich, ich esse nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr oder ich ernähre mich nur High Protein oder ich verbiete mir Zucker oder was auch immer, ne, oder ich mache Intervallfasten, würde ich auch in gestörtes Essverhalten packen. Da sind jetzt viele vielleicht so, was, das ist doch gesund. Es kommt immer drauf an, ne? Also wenn ich mir eben so starre Regeln habe und gar nicht mehr flexibel bin, da kommt es dann irgendwann, also von gestörtem Essverhalten auch in der Essstörung, dass Menschen, die eine Essstörung haben, eben absolut unflexibel sind in ihrem Essverhalten. Es kreisen sich die Gedanken permanent ums Essen, um den Körper, ums Aussehen, um das Gewicht. Ne? Es ist ein ganz starker Leidensdruck vorhanden. Das ist auch nochmal ein Unterschied zum gestörten Essverhalten und Essstörung. Menschen mit einem gestörten Essverhalten haben in der Regel nicht so einen großen Leidensdruck. Die zeigen halt diese auffälligen Muster, aber die sagen nicht, oh, das belastet mich total. Ne? Und es ist auch weniger ausgeprägt. Also man kann jetzt gar nicht sagen, das ist schwarz, das ist weiß, sondern es ist, wie gesagt, ein fließender Übergang. Aber so im Schnitt nimmt es nicht so viel Zeit in Anspruch vom Tag. Die ganze Planung rund ums Essen und die Gedanken rund ums Essen, die sind nochmal bei jemandem mit einer Essstörung viel ausgeprägter und die Person ist viel unflexibler in den Handlungen, sagt vielleicht auch Dinge ab, lügt auch, nutzt Notlügen, sagt, ich habe schon gegessen, um nicht essen zu müssen. Ja, also alle möglichen Situationen, die mit Essen zusammenhängen, sind sehr, sehr schwierig.
Die Frage ist generell, wie viel Gedanken sollte man sich generell ums Essen machen, ne? So eine Sache, die immer wieder in die Köpfe kommt, auch ist intuitives Essen. Bist du da ein Fan von?
Ich bin ein Riesenfan von intuitivem Essen, sogar richtiges Fangirl. Absolut. Also aus meiner Sicht, ne? Es ist natürlich auch immer die Frage, ja, wer guckt auf dieses Thema intuitives Essen? Ne? Also wenn ich mit Patientinnen arbeite, die eine Essstörung haben, für die ist das Thema intuitives Essen erstmal völlige Überforderung. Die sagen, oh Gott, ja, totaler Kontrollverlust, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das heißt, da geht es eher darum zu gucken, wie kann ich intuitiver essen? Ne? Es ist auch da nicht nur 0 oder 100 oder schwarz und weiß, sondern es gibt ganz viel dazwischen. Und wir müssen uns klar machen, dass wir, also wenn man Kinder zum Beispiel oder Babys, ne, wir kommen alle mit der Fähigkeit auf die Welt, dass wir intuitiv essen, weil wir, da haben wir noch keine Prägung irgendwie, das ist erlaubt und das nicht. Das kommt durch die Gesellschaft, dass wir verlernen, auf unseren Körper zu hören. Und sicherlich gibt's auch Kinder, die sind picky eater, ne, das will ich gar nicht jetzt irgendwie kleinreden, dass es natürlich auch Kinder gibt, die einiges nicht gerne essen und so weiter. Aber im Schnitt ist es so, dass wir durch diese ganzen Regeln und Essensregeln, die uns dann auferlegt werden irgendwann, anfangen, die Verbindung zum Körper zu verlieren, ne? Also wir spüren irgendwann gar nicht mehr, worauf habe ich eigentlich Lust, weil ich habe da nur im Kopf, okay, das ist gesund und das ist ungesund, deswegen darf ich nur das und das darf ich nicht. Mhm. Aber ich merke gar nicht, was braucht mein Körper eigentlich gerade, ne? Oder wonach ist mir gerade? Und oft entsteht dann auch so ein Heißhunger, vor allem auf die Lebensmittel, die wir uns verbieten. Das kennen vielleicht auch viele, dass dann irgendwie so, zum Beispiel auch so Stichwort Cheat Days, da gibt's ja auch viele Essens-Fitness-Programme, die irgendwie dann so ein Cheat Day die Woche, wo dann alles erlaubt ist und dann, was essen die Personen an den Cheat Days? Das, was sie sich die ganze Woche verbieten. Das heißt, ne, das spielt schon mit rein, diese ganzen Essensverbote. Und beim intuitiven Essen geht's eben darum, wieder zu erlernen, auf meinen Körper zu hören, auch wieder zu erlernen, meine Emotionen anders zu regulieren als durchs Essen, also wirklich zu gucken, was steckt eigentlich dahinter, warum bin ich eigentlich traurig und nicht, okay, dann esse ich jetzt die Tafel Schokolade und das Eis und den Kuchen, sondern zu gucken, was brauche ich eigentlich wirklich gerade, und auch eben wieder zu spüren, wann bin ich eigentlich satt. Auch das haben viele verlernt, ne? Die spüren gar nicht mehr richtig, wie viel brauche ich eigentlich. Die sind total überfordert, wissen gar nicht, was ist eigentlich eine normale, in Anführungsstrichen, Portion. Wann ist mein Körper satt? Was sollte so eine Mahlzeit beinhalten, damit ich auch auf allen Ebenen nährstoffmäßig gesättigt bin, ja? Also da wieder mehr hinkommen, Verbindung mit dem eigenen Körper, Verbindung zu Hunger und Sättigungsgefühl und auch Emotionen nicht durch Essen regulieren, gesundes Körperbild entwickeln, Körperakzeptanz aufbauen, Bewegung aus Freude. All das sind sogenannte Prinzipien des intuitiven Essens. Das ist auf 10 Prinzipien aufgebaut, das sich nicht nur ums Essen dreht, sondern auch um das Thema Körperakzeptanz, um das Thema Bewegung aus Spaß, aus Freude. Auch ein ganz wichtiger Faktor, dass wir auch da wegkommen von diesem, ich muss jeden Tag 10.000 Schritte reinholen, sonst ist es irgendwie nicht gut und so. Also wirklich mehr zu so einem, ja, bedürfnisorientierten Ess- und Bewegungsverhalten. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Ansatz.
Ja. Viele Menschen, die mit Diäten keinen Erfolg hatten oder generell einfach unzufrieden sind, greifen mittlerweile zu Ozempic, dieser Abnehmensspritze. Was sind deine Gedanken dazu?
Also es gibt ja ein Ozempic, das ist für die Menschen mit Diabetes Typ 2 entwickelt worden. Und dann gibt es Wegovy, das ist dasselbe Präparat, aber andere Bezeichnung. Und das ist eben für die Menschen, die kein Diabetes Typ 2 haben, sondern sagen, es ist mir ein Anliegen, ich möchte mir das vom Hausarzt verschreiben lassen. Also das ist dann das Lifestyle-Produkt, könnte man sagen.
Ah ja.
Halte ich auch ebenso wie dieses ganze Thema Schönheits-OPs und so weiter, ne, für eine Entwicklung, die weiter in diese Richtung Selbstoptimierung geht. Und was wir eben auch aus Studien beispielsweise wissen, dass Wegovy oder auch Ozempic, wir können nicht aus allen dicken Menschen jemand Schlankes machen. Das funktioniert auch mit dieser Abnehmspritze nicht, weil, also was relativ gut belegt ist, ist, dass man mithilfe dieser Abnehmspritze etwa 10% des Körpergewichts verliert, ne, über die ganze Zeit dann, und dann erreichen wir ein Plateau, also dann tut sich nichts mehr, ne? Das heißt, danach, wenn eine Person eben stark mehrgewichtig ist, die wird danach nicht auf einmal schlank sein. Das ist nochmal wichtig zu wissen, dass das gar nicht erreicht wird mit dem Medikament, sondern dass dann ein Plateau eintritt, das Gewicht bleibt dann stabil, ne? Und das Medikament muss das Ganze wahrscheinlich dann das ganze Leben weiter genommen werden, weil, wenn man es absetzt, das Gewicht wahrscheinlich sich wieder drauf, also es kommt wieder drauf, kommt wieder zurück. Und das ist auch die Frage, bin ich wirklich bereit, das mein Leben lang einzunehmen? Möchte ich das? Es gibt vor allem ja keine Langzeitstudien dazu.
Ja.
Und also die Studien, die das jetzt untersucht haben, auch nach Absetzen des Medikaments, da zeigt sich, dass die Personen wieder zunehmen. Die kommen nicht wieder ans Ausgangsgewicht, aber sie nehmen wieder zu, ne? Also sie bleiben nicht bei dem Gewicht. Und was auch noch wichtig zu wissen ist, ist, dass jede Wirkung auch eine Nebenwirkung hat. Also dass die Abnehmspritzen beispielsweise auch bei Menschen, die einnehmen, zu starker Übelkeit, ne, Unwohlsein, ne, der Körper reagiert. Das ist ja am Ende ein Hormon, was wir uns spritzen, was das Hungergefühl reguliert. Und deswegen kann man da eben auch mit Symptomen reagieren, die man vielleicht nicht so angenehm findet. Und das in den Studien auch sehr hohe Dropout-Raten, also Menschen, die abbrechen, ne, vorhanden sind. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Das ist im Übrigen auch bei ganz vielen Diätstudien der Fall. Haben wir ganz hohe Dropouts, also viele brechen das ab und die gehen natürlich auch nicht in die Berechnung am Ende mit ein, weil die haben abgebrochen. Also sind die Ergebnisse die wir dann sehen in diesen Studien, ja auch nur von denen, die das durchgezogen haben bis zum Ende. Und alle, die abgebrochen haben, die sind dann raus aus der Berechnung. Ja. Also das muss man sich klar machen, dass diese Ergebnisse auch erstmal nur vorläufig sind, die wir da haben. Und eben auch klar ist, wir können auch mit dieser Abnehmspritze nicht aus jedem dicken Menschen einen schlanken Menschen machen. Und deswegen ist der, wie ich finde, viel nachhaltigere Ansatz der, dass wir endlich mal aufhören, den schlanken Körper als den besseren Körper zu sehen und körperdivers denken.
Ich finde die Entwicklung richtig gruselig, weil ich hatte das Gefühl, wir waren schon so viel weiter und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Ich habe generell das Gefühl, dass so Schönheitsideale immer so in Wellen passieren. So in den 90ern war es Heroin-Chic, dann wurde es wieder besser, dann war Kim Kardashian mit einem großen Po, obwohl da auch eine extrem schmale Taille Teil davon war. Aber whatever, ne? Und jetzt gehen wir wieder so zurück in diese 90er-Geschichte mit dem Ozempic-Trend. Wie kommt denn dieses ständige Hin und Her zustande?
Ja, das ist ganz schwierig zu sagen, wie das zustande kommt. Also es natürlich sind so Kontrollversuche auf den Körper bezogen auch immer oder können auch ein Resultat sein aus dem Gefühl von Kontrollverlust in anderen Bereichen. Ja, und wir leben ja aktuell in einer Zeit, in der wir in vielen Ebenen ein Gefühl von Kontrollverlust haben. Sei es das die Klimakrise, Klimawandel oder die gesamtgesellschaftliche Entwicklung in unserem Land oder auch weltweit, ne, die politische Entwicklung weltweit, die wir beobachten, wo wir wirklich einen Kontrollverlust haben. Da können wir gerade nichts tun, ne? Und zumindest, klar, wir können uns aktivistisch engagieren, aber trotzdem, wir als Individuen sind irgendwie machtlos. Das ist so ein Ohnmachtsgefühl. Und das wäre eine Erklärung, die habe ich jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich fundiert, aber die macht ja, finde ich, Sinn, dass wir aufgrund dieses Kontrollverlusterlebens auf so vielen Ebenen irgendwie wieder versuchen, im Kleinen, im Mikrokosmos Kontrolle herzustellen. Und das ist halt das, was wir können. Das ist unser Essen, das ist unser Körper, zumindest das gefühlt, ne, können wir unseren Körper kontrollieren, würde ich auch sagen, bedingt, weil der Körper ist eben kein Computer, sondern der Stoffwechsel und so weiter. Das haben wir eben nicht in der Hand, aber wir glauben es, noch mehr in der Hand zu haben, als wer in Amerika Präsident ist, ne? Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das wieder mehr in diese Richtung geht. Und wir sehen ja auch beispielsweise, dass auf TikTok auch Skinny Talk, ne, wieder trendet. Also, dass das auch wieder eine Entwicklung ist, wo wir sagen, Thinspiration war ja so der Vorläufer von Fitspiration, wurde dann auf Instagram verboten. Also man darf jetzt auch zu Thinspiration, ist alles geblockt, kannst du gar nichts mehr posten. Und jetzt kommt halt Skinny Talk auf TikTok. Also wo man sagen kann, ist vielleicht jetzt Thinspiration 2.0, trendet da gerade. Also deswegen, ich sehe es genauso wie du. Ich finde, es ist eine Entwicklung, die sich gefühlt wieder zurück anfühlt, ne? Und gleichzeitig finde ich auch, gibt es so viele tolle CreatorInnen auch mittlerweile, die sich dafür einsetzen, auch Gewichtsdiskriminierung sichtbar zu machen und auch eben Plus-Size-InfluencerInnen, die eigene Modelabels gründen für Menschen mit Mehrgewicht, die sagen, ich finde im Klamottenladen meine Größe nicht, weil Marken sagen, ich produziere nicht in den Größen. Also dass wir da auch auf der anderen Seite viele tolle Menschen haben, die sich dafür einsetzen, aber eben auch diese ganze Industrie wieder in die andere Richtung gerade geht. Das teile ich total.
Ich frage mich auch manchmal, ob da eine wirtschaftliche Geschichte hintersteckt, dass man mit unzufriedenen Menschen mehr Geld verdienen kann, ne? Dass man immer wieder destabilisiert.
Na klar. Also wer kauft Produkte am öftesten und am ehesten? Menschen, die unzufrieden sind. Und wir sind nicht auf einmal alle unzufriedener, sondern wir leben in einer Umgebung, die uns immer mehr auf Oberflächlichkeit und auf Konsum trimmt und das auch immer schneller und leichter zugänglich macht, auch das ganze Online-Marketing und so weiter. Ne? Wir sind ja permanent umgeben von potenziellen Kaufentscheidungen, die wir treffen können und von Menschen, die uns das aufschwatzen. Ne? Und das ist ja natürlich auch nochmal eine andere Qualität an Werbung, wenn wir jetzt so Instagram-Influencer angucken, die sprechen uns ja direkt an. Das ist was ganz anderes, wenn ich in der Zeitschrift durchblätter und dann sehe ich da irgendwie, okay, es gibt jetzt irgendwie ein neues Shampoo oder so. Wenn die mit mir redet und sagt, guck mal hier und so. Und ich vergleiche mich ja viel stärker mit denen als mit einem Model in einer Zeitschrift oder mit einer Fernsehwerbung. Ne? Und deswegen ist das auch nochmal eine Veränderung durch die sozialen Medien, die viel mehr auch zum Vergleichen und dadurch auch zum Handeln aufrufen.
Ja. Du hast vorhin schon angerissen, dass Frauen eher betroffen sind als Männer. Würdest du sagen, das hat auch mit patriarchalen Strukturen zu tun?
Auf jeden Fall. Also der Körper und das Aussehen von Frauen ist gewachsen, also in den hier schon immer Männer dominiert quasi, ne? Was ist ein schöner Frauenkörper und was nicht? Die Industrien sind sehr männerdominiert, sehr männerlastig. Und da gibt's auch ganz viele Untersuchungen zu der sogenannte Male Gaze. Also das, was Männer an Frauen schön finden, danach richtet sich ganz viel, was so Körperideale angeht, ne? Dass wir da eben viele Frauen auch aufgrund dieser diesem Wunsch vom Mann attraktiv wahrgenommen zu werden, auch den eigenen Körper dann beurteilen. Also wie von so einer Außenperspektive, ne? Also ich sehe mich dann, nennt sich dann auch Selbstobjektifizierung, also ich objektifiziere meinen Körper in so einer Form von Außenperspektive, dass ich von außen gucke, wie sehe ich aus, was ist nicht gut genug an mir und dann eben auch anfange, meinen Körper zu optimieren. Und natürlich sind Diäten auch ein Mittel der Macht, weil jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat, weiß, wenn ich eine Diät mache, dann kreisen sich meine ganzen Gedanken eigentlich nur darum, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, was habe ich schon gegessen, wie viele Kalorien hat das, wie viel bewege ich mich, ne, bin ich noch im Plan, wie viel Uhr ist es, wann darf ich essen? Also es kreist sich ja nur um dieses Thema. Und wenn wir uns nur mit diesem Thema beschäftigen, dann können wir uns natürlich nicht mit anderen Themen beschäftigen. Das hält uns von anderen wichtigen Aufgaben ab. Hm. Und deswegen sind Diäten auch ein Mittel, um Frauen letztlich auf dieses Thema Aussehen, auf dieses Thema Körper zu begrenzen und aus anderen Bereichen rauszuhalten.
Ja, verrückt. Lass uns jetzt vielleicht auch mal auf Tipps zu sprechen kommen, auf Übungen, die man vielleicht machen kann, um das eigene Körperbild zu verbessern. Was fällt dir da so ein?
Ja, also ich habe ja zu dem Thema promoviert und habe eine Übung oder eine Intervention untersucht, die sehr erfolgreich ist, um das eigene Körperbild zu verbessern. Und das nennt sich Spiegelübung. Und vielleicht hast du da auch schon mal von gehört. Und zwar ist es so, dass wir wissen, dass wir nicht nur Menschen mit Essstörungen, sondern eigentlich die meisten, die unzufrieden sind mit dem Körper, wenn wir uns vor einen Spiegel stellen, dann haben wir eine Defizitbrille auf. Ne? Dann gucken wir irgendwie, da bin ich zu dick, da bin ich irgendwie zu wenig durchtrainiert. Also bei Männern im Übrigen genauso. Die gucken auch nicht ganz so defizitorientiert, aber auch tendenziell defizitorientiert auf den Körper, wenn sie unzufrieden sind mit dem Körper, das vorausgesetzt, ne? Und dass es wichtig ist, dass wir diesen Blick wieder für erweitern. Also zum einen wieder mehr auf Bereiche schauen, die wir gut finden. Also dass wir uns vielleicht mal fragen, was mag ich eigentlich alles an meinem Körper? Und den Körper mal wirklich von oben bis unten mit dieser Frage scannen. Was gefällt mir an meinem Kopf? Was gefällt mir an meinen Armen? Was gefällt mir an meinem Oberkörper, was gefällt mir an meinen Beinen, ne? Also wirklich mal auch bei den Bereichen, die wir vielleicht nicht mögen, trotzdem mal sich fragen, was mag ich trotzdem an diesem Bereich, ne? Also wirklich mal mit einer positiven Brille gucken. Und das Zweite ist, dass wir anfangen, den Körper nicht nur auf Äußeres zu reduzieren, sondern uns auch fragen, was ermöglicht mir mein Körper eigentlich alles? Und dazu zählt nicht nur, ich kann laufen, ich kann springen, sondern ich kann mit meinem Körper das Leben erleben, ja? Also wie jetzt wir beide, wir gucken uns an, wir können miteinander sprechen, du verstehst mich, ich sehe dich, ich reagiere, du reagierst, ne? Wir haben irgendwie eine Verbindung zueinander durch unseren Körper. Also das ganze Thema Beziehungen, das ganze Thema Kommunikation, Emotionswahrnehmung, ne? Alles, was wir durch unseren Körper erleben dürfen. Und viele sagen, ja, Emotionen sind für mich ja eher schlecht. Ja, trotzdem haben wir ja auch so Emotionen wie Freude beispielsweise oder wie Dankbarkeit, ne? Also da auch mal zu gucken, was kann ich alles mit meinem Körper erleben und den Blick so ein bisschen ausweiten, nicht nur auf optische Merkmale, sondern auch auf Charaktereigenschaften, auf Dinge, die mein Körper mir ermöglicht, und sich das bewusst zu machen, ist ein erster Schritt, um die Beziehung zum Körper zu verbessern.
Ja, ich finde auch wichtig, sich klar zu machen, klar nicht alles, aber ich habe wenigstens so ein bisschen die Kraft oder die Möglichkeit zu entscheiden, was konsumiere ich und was nicht, ne?
Auch das, absolut, ne? Also wir sind da auch selbst in der Verantwortung, definitiv zu entscheiden, welche Inhalte führen dazu, dass ich mich schlechter fühle und welche Inhalte geben mir eher ein gutes Gefühl, und da dann auch wirklich zu selektieren und auszusortieren. Und genau, was du gerade gesagt hast, das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, den wir auch alle sofort anwenden können und gucken können, okay, welche Accounts gibt es, die ich vielleicht auch noch nicht kenne, die ein gutes Körpergefühl vermitteln, ne? Die dafür stehen, die sagen, hey, dein Körper ist divers und so weiter, dass wir so ein bisschen wegkommen von diesem ganzen Skinny Talk und Co.
Was sagst du Leuten, du hast Schönheitsoperationen schon angesprochen, aber was sagst du Leuten, die sagen, ich mache eine Schönheits-OP, um mich besser zu fühlen und damit bin ich total im Reinen? Kann man da so das komplett wegnehmen, dass man, dass er irgendwie doch auferlegt bekommen hat in einer gewissen Hinsicht diese Entscheidung? Weil wie frei hat man sich für eine Schönheits-OP entschieden? Weißt du, was ich meine?
Aber absolut. Gar nicht frei, würde ich mal sagen. Aber an den Punkt kommen ja viele auch gar nicht, dass sie sagen, okay, wie frei habe ich mich jetzt entschieden, sondern ne, auch wenn, also ich sag immer, am Ende muss es jeder selbst wissen, ne? Ich finde es wichtig, sich darüber zu informieren und sich auch klar zu machen, okay, was steckt vielleicht eigentlich dahinter und kann ich dieses Ziel mit der Schönheits-OP erreichen? Wenn ich mir wünsche, oh, dann möchte ich wünsche mir so sehr einen Partner und deswegen mache ich das jetzt zum Beispiel. Das war wahrscheinlich eher unrealistisch, dieser Anspruch oder diese Erwartungshaltung. Also da auch mit einer realistischen Erwartungshaltung ranzugehen. Und wir wissen bei Schönheits-OPs beispielsweise, dass jede fünfte Person, die eine Schönheits-OP macht, eigentlich Psychotherapie bräuchte, ne? Und das nochmal auch sich klar zu machen, ich will jetzt gar nicht sagen, dass jeder, der eine Schönheits-OP erstmal eine Therapie machen sollte, das geht auch gar nicht von den Ressourcen und so weiter, aber dass man natürlich sich überlegt, okay, was steckt wirklich dahinter und gibt's andere Möglichkeiten? Und wenn ich mich dann informiert habe und dafür entscheide, dann soll das auch jeder für sich machen, so. Also will ich jetzt auch niemanden judgen oder so, ne? Aber genau.
Ja, absolut. Julia, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und so viele Impulse geschenkt hast. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
Ja, ihr findet mich auf Instagram natürlich, am Ort des Geschehens, unter psychotherapie.essstörungen oder einfach meinen Namen eingeben, weil Essstörungen mit 3 S und OE ist schon ein bisschen kompliziert. Deswegen, also auf Insta bin ich unterwegs und ansonsten habe ich auch eine Website, da kann man mich kontaktieren. Genau, da findet ihr mich und ich bin in Hamburg in meiner Praxis am Arbeiten, da findet man mich auch, aber da muss man jetzt nicht unbedingt vorbeikommen, wenn man keinen Termin hat, ne, genau, na, ja, sehr aber gut. Danke Tino auch nochmal von mir, ich fand's mega schön mit dir zu sprechen, es hat sich total natürlich angefühlt, war richtig cool.
Danke dir, danke, dass du da warst, danke, dass du dir Zeit genommen hast und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.